Herzlich willkommen beim Podcast von Deutschlands größtem Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit. Wir treten mit Experten in Austausch, versorgen unsere Mitglieder und alle Interessierten mit aktuellen Informationen und nehmen Stellung zu kritischen Themen. Kompetent und zielorientiert. Das ist dein VDSI-Podcast. Der VDSI-Podcast wird unterstützt vom Unternehmen Wandelwerker, die Safety Culture Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße ganz herzlich heute Daniel Limmert im Podcast-Interview. Hallo Daniel.
Hallo Anna, grüß dich.
Guten Morgen, schön, dass du da bist. Es war heute eine kurzfristige Verabredung mit uns beiden. Wir haben nämlich heute den 27. November und das Interview wird morgen ausgestrahlt und wir haben uns gestern verabredet. Aber die Dringlichkeit des Themas hat es jetzt einfach so erfordert und ich freue mich umso mehr, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, hier am Samstagmorgen gemeinsam das Podcast-Interview aufzunehmen. Du bist von Hause aus oder in deiner Woche EHS-Manager bei Siemens, bist aber nebenbei auch Vorstand im VDSI und ihr seid ja im VDSI eben auch immer daran, für eure Mitglieder und eure Mitgliederinnen alle Informationen, die es eben braucht in der betrieblichen Praxis, den Arbeitsschutz umzusetzen, auch bereitzustellen. Seit dem 24.11. gilt jetzt das neue geänderte Infektionsschutzgesetz und damit auch die 3G-Regel im Unternehmen, im Betrieb. Und ihr habt gestern oder vorgestern eine Handlungsempfehlung dazu veröffentlicht, was die Mitglieder machen sollen oder wie sie es umsetzen können. Und ich freue mich, dass du jetzt dir die Zeit nimmst, das Ganze nochmal auditiv mit mir aufzunehmen, damit wir es eben auch auf diese Art und Weise zur Verfügung stellen können. Danke dir dafür.
Ja, danke dir erstmal nochmal, liebe Anna, dass ich bei dir hier heute im Podcast sein darf. Eigentlich hätte ich mir ja ein erfreulicheres Thema gewünscht, hatten wir eigentlich auch schon mal vereinbart, dass wir irgendwas zur Präventionskultur sagen, aber tatsächlich gestern die Pressemitteilung vom VDSI hat uns nochmal dazu gebracht, dass wir heute eben über die aktuelle Lage der Corona-Situation in den Betrieben sprechen, das neue Infektionsschutzgesetz und eben die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Zunächst möchte ich dir aber nochmal ganz herzlich dir und Stefan zum Deutschen Arbeitsschutzpreis gratulieren. Das hat mich riesig gefreut. Das zeigt eben auch, dass ihr mit eurer Arbeit und auch mit den neuen Medien, man sieht es ja auch heute, auf dem richtigen Weg seid und einen wertvollen Beitrag für den Arbeitsschutz und für die Gesellschaft leistet.
Dankeschön. Ja, wir wollten ursprünglich über Sicherheitskultur sprechen, aber weil du jetzt einmal Gast im Podcast-Interview bist, gehe ich doch trotzdem davon aus, dass wir auch nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Präventionskultur bei Siemens aufnehmen.
Auf jeden Fall.
Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir uns so ein bisschen entlanghangeln an den Maßnahmen und auch an der Maßnahmenhierarchie und möchten gerne beim Thema Homeoffice anfangen. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und dann lass uns einfach mal einsteigen, was bedeutet jetzt Homeoffice, welche Kriterien sind da auch dran geknüpft, dass Mitarbeiter oder Beschäftigte eben im Homeoffice arbeiten müssen?
Ja, genau. Wir hatten das eigentlich schon mal im letzten Winter, das ist jetzt hier nochmal mit aufgenommen worden und zwar, man kann es im Betrieb eben auch an der Stoppsystematik festmachen, die Substitution von Kontakten, also das, die Kontaktvermeidung oder die Kontaktreduzierung steht hier im Fokus. Das heißt, alle Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmenden, Beschäftigten, die das Homeoffice anbieten, solange sie ihre Tätigkeiten von zu Hause aus durchführen können. Also beispielsweise klassische Büroarbeit oder ähnliche Tätigkeiten. Das Neue hier dran ist, die Arbeitnehmer müssen dieses Angebot annehmen, wenn sie in der Lage sind, von zu Hause aus ihre Leistung zu erbringen. Sollte das nicht der Fall sein, weil wegen Störungen oder anderer Probleme zu Hause, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, dieses Angebot abzulehnen, ohne, das ist auch wichtig, sie müssen den genauen Grund nicht nennen, sondern sie können einfach sagen, mir ist es nicht möglich, von zu Hause aus zu arbeiten, deswegen möchte ich weiterhin im Betrieb arbeiten. Genau, also soviel zur Homeoffice-Pflicht. Das Angebot des Arbeitgebers, und das sollte auch dokumentiert werden, zum Beispiel durch Rundschreiben, durch Aushänge, dass es den Mitarbeitenden auch angeboten wurde. Ja.
Und es ist, wir sprechen ja jetzt ganz, ganz viel über 3G und haben im Vorgespräch eben auch nochmal gesagt, dass 3G eine nicht die erste Maßnahme ist oder die ganz oben am Anfang der Maßnahmenhierarchie steht, sondern das Homeoffice ist eigentlich das, was uns ja im Wesentlichen auch davor schützt, weiter in den Kontakt zu kommen persönlich und eben Infektionen weiterzugeben. Das geht ja nach wie vor. Also erste Maßnahme oder wirksamste Maßnahme ist eben, dass so viele Mitarbeiter wie möglich, da wo es eben geht, dass sie im Homeoffice arbeiten, richtig?
Ja, ganz genau. Erst wenn das nicht möglich ist, und sie zur Arbeitsstätte kommen müssen, dann gilt eben diese 3G-Regelung im Betrieb. Wichtig hierbei ist, auch wenn wir dann in den Arbeitsstätten eine 3G-Regelung haben, sind die bereits bestehenden Schutzkonzepte natürlich weiterhin gültig und müssen aufrechterhalten werden. Also die Abstände, Maskenpflicht etc. Das verliert alles nicht seine Gültigkeit, weil wir jetzt 3G betrieben haben. Das ist nochmal ganz wichtig. Was mich, ich muss mal persönlich sagen, auch auf der einen Seite gefreut hat, auf der anderen Seite auch gewundert hat, ist, der Adressat dieser Regelung ist ganz klar in erster Linie der Arbeitnehmer. Das heißt, die Arbeitnehmer haben eine Bringpflicht. Mhm. Sie müssen dem Arbeitgeber nachweisen, dass sie mit einem aktuell gültigen Test, dass sie eins der 3Gs erfüllen. Davon befreien können sie sich nur von dieser Testpflicht, indem sie nachweisen, dass sie entweder geimpft oder genesen sind. Also ich muss meinen Status klar nicht meinem Arbeitgeber sagen, ich hatte eine Corona-Erkrankung und bin genesen. Das muss ich meinem Arbeitgeber nicht sagen. Ich kann als Ersatz täglich oder regelmäßig mich testen lassen.
Ich finde, das ist für die Perspektive nochmal ganz, ganz wichtig. Ne? Es gilt eben keine Impfpflicht in Betrieben, ne? Sondern die Perspektive ist, es gilt, dass getestet werden muss. Jeder muss sich 24 Stunden oder regelmäßig testen. Und davon kann man sich eben befreien lassen, wenn dann. Und dann kommt das Thema Impfen und Genesen ins Spiel. Ne?
Ganz genau. Und das macht es auch nochmal deutlich. Ne? Der Arbeitgeber hat eigentlich die Verpflichtung, diese 3Gs zu kontrollieren. Und zwar bevor der Arbeitnehmer die Arbeitsstätte betritt. Und dies auch zu dokumentieren.
Vielleicht können wir da mal reinschauen. Was bedeutet das? Also wie kann ich das auch praktisch umsetzen? Jetzt gibt es ja in vielen Unternehmen eben einen Zaun und ein Tor. Ja. Wie können jetzt Unternehmen und auch Führungskräfte das in die Praxis umsetzen?
Genau, also wichtig ist, glaube ich, da auch nochmal zur Dokumentation. Ich muss als Arbeitgeber nicht oder ich muss nicht und ich sollte auch nicht den Impfnachweis oder den genesenen Nachweis selbst dokumentieren, sondern es reicht abzuhaken, ich habe ihn gesehen und könnte ihn jetzt direkt auch wieder vernichten, diesen Nachweis, weil ich es gesehen habe. Die Arbeitnehmer müssen den aber an der Arbeitsstätte mitführen. Wenn sie freiwillig in der sich bereit erklären, können Sie es natürlich beim Arbeitgeber hinterlegen, was auch Sinn macht, dass bei Kontrollen, dass man dann sagt, okay, der Arbeitgeber hat auch eine Kopie davon und kann das dann bei den Kontrollen den Behörden nachweisen.
Aber am Zaun, wenn wir jetzt nochmal in diese Situation vor Ort gehen, ist im Grunde genommen eine Liste, da wird dann abgehakt, ist getestet, können wir gleich nochmal in die Tests auch einsteigen oder hat sich testen lassen, ist geimpft oder genesen, dann steht hinter dem Namen, ist im Grunde genommen nur das Häkchen, ne? Da liegt jetzt nicht ein Stapel an Testnachweisen oder ein Stapel an Impfpässen, sondern im Grunde genommen nur der Haken, ja, erfüllt einer der 3Gs, ne?
Genau. Also es ist, man kann sich so vorstellen, eine einfache Liste, wenn, beim ersten Tag ist die Liste noch leer, ohne Häkchen, am zweiten Tag, wenn Mitarbeitende den Nachweis erbracht haben, dass sie geimpft oder genesen sind. Dann würde bei den Geimpften schon vorausgefüllt beispielsweise ein Häkchen sein. Dann müsste man das gar nicht mehr kontrollieren. Mhm. Bei einem Genesenen wäre ein Häkchen und ein Datum beispielsweise, wann dieser Status abläuft. Das ist nämlich auch nochmal ganz wichtig. Also der Geimpfstatus ist derzeit nach derzeitigem Recht quasi unendlich gültig. Das wird sich wahrscheinlich nochmal ändern. Und aber der genesenen Status 6 Monate nach der Genesung. Und beim getesteten Status wäre eben kein Häkchen, sondern müsste dann die Mitarbeitenden müssten dann ihren Status immer wieder nachweisen, arbeitstätig.
Ja, ich glaube, viele Unternehmen arbeiten eben dann auch vielleicht so mit Bändchen, ne? Für diejenigen, die geimpft sind, dass sie das dann eben ein bisschen schneller erkennbar ist, ob derjenige geimpft oder getestet ist und dann eben nochmal kurz warten muss, bevor er die Betriebsstätte betreten darf.
Genau, das sind alles so Möglichkeiten. Man muss halt immer aufpassen, dass man auf Neudeutsch kein Blaming irgendwie veranstaltet mit solchen Bändchen, die dann jeder sehen kann und dann der Club der Geimpften etc. Das kann dann für manche, die nicht geimpft oder genesen sind, dann auch wieder irgendwie negativ da sein. Da bin ich also eigentlich persönlich kein so ein Freund davon, sondern eher von anonymen Listen. Und dann weiß jeder im Betrieb, okay, wer hier an der Arbeitsstätte ist, erfüllt eins dieser 3 Gs. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man da den Datenschutz auch entsprechend hochhält.
Ja, wichtiger Punkt.
Ja.
Wie sieht das jetzt mit den Tests vor Ort aus? Wenn jetzt ein Beschäftigter eben nicht genesen oder geimpft ist und den Status vorzeigen kann, gilt ja kein Antigen-Schnelltest, so wenn ich es richtig verstehe, sondern es muss vor Ort unter Aufsicht des Arbeitgebers getestet werden.
Ja, da ist ganz schön viel Verwirrung drin, welche Tests gelten, welche nicht. Rein technisch gesehen, soweit ich das weiß, gibt es 2 Arten von Tests. Also rein technisch gesehen. Einmal den PCR-Test, der quasi das Erbgut des Virus untersucht wird und auch wesentlich deutlicher ist, empfindlicher ist. Dieser Test ist 48 Stunden gültig, auch sehr aufwendig eigentlich. Und dann gibt es diese POC, diese Antigen-Tests als 2. Kategorie, also rein technisch gesehen. Die sind jetzt bekannt unter diesen Bürgertests in der Apotheke oder in so Testzentren kann man die machen lassen. Man kann die gleichen Tests auch natürlich als Selbsttest, gibt es die auch. Und da muss man unterscheiden, es gibt dann diesen Selbsttest unter Aufsicht. Das heißt, da wird Personal vom Betrieb geschult. Das dauert nicht allzu lange, ich glaube, das ist eine halbe Stunde oder so, und dazu bestellt, diese Tests zu beaufsichtigen. Das ist auch ganz wichtig. Und dann kann man die unter Aufsicht machen. Also nicht gültig ist ein Test, den ich zu Hause mache und da mitbringe und sage, hier, ich habe mich zu Hause getestet, ohne Aufsicht, sondern es ist auch nicht gültig, dass jetzt 2 Mitarbeitende sagen, ja, ich habe den Test überwacht, andere den Test, sondern es muss schon vom Betrieb festgelegt werden, das Testkonzept. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig.
Okay.
Dann ist dieser Test 24 Stunden gültig. Mhm. Entweder von der Apotheke, Testzentrum oder unter Aufsicht im Betrieb.
Und das Ganze ist aber schon ein bisschen was anderes, unter Aufsicht zu testen, als der eine Arbeitnehmer guckt auf den anderen Arbeitnehmer oder der eine, der gerade steht, vielleicht der Werkschützer guckt auf den Test, sondern es ist wirklich ein festgelegtes Testkonzept mit geschultem Personal.
Genau, man kann natürlich das pragmatischerweise je nach Aufkommen an der Pforte auch an einen Pförtner delegieren, diese Tests zu überwachen, wenn man ihn entsprechend schult.
Ja.
Dann ist es durchaus möglich. Also all diese Lösungen sind durchaus denkbar. Das muss halt dann individuell gestaltet werden. Wenn die Pförtner ohnehin sehr viel zusätzliche Tätigkeiten haben, dann wird sich vielleicht ein anderes Konzept besser eignen.
Mhm. Der Testzeitpunkt, also wann sollte ich testen? Wir haben gerade schon gesagt, 24 Stunden ist ja gültig.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Anna. Die PCR-Tests sind ja 48 Stunden gültig und die POC-Antigen-Tests 24 Stunden. Ich hatte jetzt schon sehr viele Fragen, von Mitarbeitenden. Ich gehe Mittag in den Betrieb, teste mich Mittag und am nächsten Tag zur Kontrolle morgens ist der ja noch gültig, kann ich dann den ganzen Tag auf der Arbeitsstätte bleiben. Das sehe ich nicht so, denn bei einer Kontrolle sollte der Test noch gültig sein. Also von daher tatsächlich 24 Stunden, wenn dieser Testzeitraum ausläuft, nachtesten oder die Arbeitsstätte dann bitte verlassen.
Ja, also so dann auch innerhalb der 24 Stunden, oder die Arbeitszeit sollte innerhalb dieser 24 Stunden dann noch abgeschlossen sein.
Genau. Oder nachgetestet werden, beziehungsweise beim PCR-Test auf die 48 Stunden dann.
Okay. Kannst du, uns haben jetzt einige Fragen auch erreicht Richtung Betriebsrestaurants und Besprechungen und Pausenräume, kannst du dazu noch mal eine kurze Einschätzung geben? Was gilt da?
Ja, genau. Das ist auch nochmal wichtig. Im Infektionsschutzgesetz wird die Arbeitsstätte genannt. Und die Arbeitsstätte, übrigens das BMAS hat da eine ganz tolle Seite, die haben wir bei uns in der Pressemitteilung auch verlinkt mit FAQs. Und dort wird es dann nochmal genauer erläutert. Das ist praktisch das Betriebsgelände, die Büros, die Werkshalle, aber auch Baustellen, also außerhalb des eigenen Betriebsgeländes. Es sind die Kantinen, es sind Wege. All das ist die Arbeitsstätte. Und das ist auch nochmal wichtig. In einer geschlossenen Kantine, in einem geschlossenen Betriebsrestaurant, das gilt als Arbeitsstätte und dort gilt dann auch diese 3G-Regelung. Also man muss dort nicht eine 2G-Regelung einführen und dann die Mitarbeitenden, die jetzt nicht geimpft oder genesen sind, ausschließen von der Nahrung. Das ist wichtig. Und die dürfen ihre Mittagspause dann schon auch in der Kantine holen.
Und da gilt ja eben auch das Schutzkonzept, was im Vorfeld ja schon definiert wurde. Abstände, Ausgaben etc. etc.
Ja, richtig, genau. Also das sieht man dann auch, da sind die Mitarbeitenden immer wieder mal verblüfft, dass sie draußen im normalen Restaurant um die Ecke zu viert oder zu sechs an einem Tisch sitzen dürfen, ohne Maske und in den Kantinen dann mit Abstand quasi relativ einsam ihr Verpflegung aufnehmen müssen. Aber genau das ist der Grund dafür, dass man hier andere Normen hat und auch andere Regelungen.
Ja, okay. Wir haben jetzt ganz viel über die Regelungen gesprochen und wie man die auch umsetzen kann. Was ist denn so deine Erfahrung oder wie wichtig ist es eben auch bei all diesen Regelungen, die Mitarbeiter zu informieren und das auch über viele Kanäle zu tun, sodass da jeder im Unternehmen eben auch mitgenommen werden kann, dass am Mittwochmorgen, wenn eben vor dem Tor steht, wenn man vor dem Tor steht und es gilt 3G, der Pförtner, der Werkschutz oder wer auch immer da gerade steht, nicht all die Energie abkriegt, die sich da vielleicht manchmal aufstaut.
Ja, das ist sehr wichtig. Also das dann nochmal genau zu erklären mit Rundschreiben oder mit Informationen, auch mit moderner Technik, sage ich jetzt mal, über die Sicherheitsbeauftragten in Gesprächen, die dann wieder als Multiplikatoren dienen, klar zu machen, dass das keine Willkür vom Unternehmen oder von dem Pförtner ist, sondern dass das einfach das Umsetzen vom aktuellen Recht ist, das auch durch die Behörden im Übrigen stark kontrolliert wird und mit bis zu 25.000 Euro Bußgeld geahndet wird. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für den Arbeitnehmer bis zu 25.000 Euro Bußgeld bestehen können. Also von daher ist es dringlich, diese Regelungen einzuhalten und lieber dann innerhalb der 24-Stunden-Frist die Arbeitsstätte zu verlassen und nicht irgendwie etwas ausreizen zu wollen. Vielleicht können wir aber auch nochmal was zu den Kontrollen an sich sagen. Also wichtig ist auch nochmal vielleicht bei der Dokumentation und bei den Kontrollen, dass diese rein als Zugangskontrolle dienen, also diese Nachweise. Sie dürfen nicht für andere Zwecke genutzt werden und sie müssen vernichtet werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, also vom Datenschutz her. Das ist das Minimierungsprinzip. Maximale Aufbewahrungsfrist hat der Gesetzgeber mit 6 Monaten gegeben. Danach müssen die Unterlagen vernichtet sein. Die Kontrollen richten sich an den Arbeitgeber, der kann das allerdings dann auch delegieren, beispielsweise, wie wir ja schon hatten, an den Pförtner, dann selbst durchführen natürlich. Er kann es aber auch an die Führungskräfte delegieren. Also je nach Betrieb kann es total unterschiedlich aussehen. Aber er kann es auch elektronisch kontrollieren, beispielsweise über Drehkreuze, dass er sagt, allen Mitarbeitenden, die nicht geimpft oder genesen sind, entziehe ich auf der elektronischen Karte die Berechtigung, durchs Drehkreuz zu gehen. Und die müssen sich dann quasi beim Pförtner melden und ihren Test nachweisen. Mhm. Solche Möglichkeiten gibt es. Ich kenne auch Bereiche, wo das dann die Führungskraft überprüft. Also da wurde allen über das Weisungsrecht quasi der Zutritt verboten, bis sie diesen Nachweis erbracht haben bei der Führungskraft. Und die Führungskraft erteilt dann wieder die Berechtigung, durch ihr Weisungsrecht die Betriebsstätte zu betreten. Also das ist eher organisatorisch quasi gelöst.
Ja, okay.
Das bietet sich an, wenn man sehr viele Drehkreuze hat und wenig Pforten. Also wenn die Mitarbeitenden dann sehr weit laufen müssten, um da zum Pförtner zu kommen und das sehr komplex ist, dann habe ich solche Lösungen auch schon gesehen. Oder auf Baustellen, wenn die auf Baustellen müssen und die Führungskraft ist gar nicht vor Ort, dann kann man beispielsweise per E-Mail den Testnachweis an die Führungskraft schicken und sagen, hier ist mein Testnachweis. Und dann kommt ein Okay, du kannst ausstellen. Aber das muss alles geregelt sein und diese Regelungen müssen natürlich dann auch bei den Behörden, bei Kontrollen nachgewiesen werden.
Ja, 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 aber du hast jetzt einen schönen Einblick gegeben, auch in wie kann man das umsetzen. Ne? Es gibt eben nicht nur die eine Lösung, sondern es ist eben dann schon auch davon abhängig, was für ein Unternehmen habe ich, wie ist das Unternehmen aufgebaut, wie groß ist das Unternehmen auch, welche Anzahl an Führungskräften gibt es. Wie kann ich da organisatorische Regelungen finden, um ja genau dieser Nachweispflicht eben nachzukommen?
Ganz genau, ja. Am Ende zählt das Schutzziel 3G und ich muss halt nachweisen, wie ich es sichergestellt habe. Und bei den Strafen und bei den aktuellen Situationen und bei den Kontrollen, die zu erwarten sind, würde ich da auch keine Spielchen machen, sondern ganz klar lieber dann eine extra Meile gehen, als dann irgendwie zu versuchen, viel Argumentation, warum das jetzt in diesem Fall nicht funktioniert hat.
Ja, würde ich. Du hast eben so schön gesagt, ist nicht jeder so ein Kimmich, ne?
Ja, genau.
Ja. Okay. Bitte?
Das kann sich nicht jeder leisten, diese Bußgelder.
Ja. Ja, ich danke dir für die Einschätzung, dass die Pressemitteilung des VDSI, die findet man auf der Homepage des VDSI auch direkt, also für diejenigen, die da nochmal reinschauen wollen. Einfach www.vdsi.de, ne, ist es, glaube ich, und da auf der Startseite gibt es direkt den Button für die 3G-Regelung. Gibt es noch etwas, was du mitgeben möchtest den Hörerinnen und Hörern?
Ja, erstmal nochmal vielen Dank, Anna. Mir wäre nochmal ein Appell wichtig in diesen aktuellen Zeiten. Impfen schützt, und zwar schützt Impfen in erster Linie erstmal mich von der Infektion. Aber es schützt auch andere. Also es schützt andere vor einer Infektion, weil ich nicht mehr so leicht andere anstecken kann. Es schützt unsere Krankenhäuser und die Beschäftigten dort vor Überlastung. Es schützt andere Kranke, die dringend eine Operation bräuchten und vielleicht jetzt verschoben werden müssen. Es schützt unsere Wirtschaft, denn der nächsten Lockdown werden vielleicht auch manche Unternehmen nicht mehr überleben. Es schützt unsere Kinder, es schützt unsere Jugendlichen, die dringend die Schule weiter besuchen müssen und auch Jugendliche ihre Kontakte weiter knüpfen müssen und ihre Erfahrungen machen müssen. Und ganz wichtig, es schützt auch unsere Gesellschaft vor der Spaltung. Von daher, ich glaube, das ist schon mal wichtig, das auch zu zeigen. Es ist nicht nur ein Virus, vor dem es schützt, sondern es schützt so vieles, das Impfen. Von daher mein Appell, lassen Sie sich schützen Sie sich und lassen Sie sich impfen.
Lieber Daniel, ich danke dir. Danke. Ja, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank auch für deinen Appell. Ja, für euch vor Ort natürlich bei Siemens, ne, weiterhin, dass ihr da gut durchs restliche Jahr kommt, auch durch die Wintersaison der Pandemie und für den VDSI. Na klar, machen wir genauso weiter. Spielen wir auch im VDSI-Podcast aus. Und für all diejenigen, die auch nochmal Fragen konkret an den Vorstand des VDSI haben, können sich da auf jederzeit melden und Kontakt herstellen. Danke. danke dir.
Vielen Dank. Eine gute Zeit. Bleib gesund.
Ja, du auch.
Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de.